We have arrived at page 3, 1.
Wir sind auf Seite 27 in der Studienhilfe angekommen und lesen kurz darin, bevor wir weitermachen. Der erste Vers von Hebräer 3 konzentriert sich auf Jesus in zwei Eigenschaften, nämlich als Apostel und als Hohepriester. Als Apostel wurde er ausgesandt, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Nachdem er es vollbracht hatte, kehrte er als Hohepriester zu Gott zurück, um jene zu vertreten, die die Erlösung empfangen haben. In diesem ersten Vers erscheint zum ersten Mal das Wort Bekenntnis. Es heißt wörtlich dasselbe sagen wie. Wir haben darauf hingewiesen, wie wir durch unser Bekenntnis mit dem Dienst unseres Hohepriesters in Verbindung treten, beziehungsweise ihn in Anspruch nehmen. Er ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Kein Bekenntnis, kein Hohepriester. Im zweiten Vers tauchten zum ersten Mal die Worte Treu, Treue auf, die im Englischen ja eng mit dem Wort Glauben zusammenhängen. Dem Kontext nach geht es dabei weit mehr um den Charakter als um ein bestimmtes Glaubensbekenntnis oder eine Lehre. Das widerspricht dem Denken, das uns beigebracht wurde, wenn wir aus einem evangelikalen, pfingstlichen oder lutheranischen, protestantischen Hintergrund herkommen. Die protestantische Reformation legte den Schwerpunkt auf die richtige Lehre. Das hat sein Gutes, aber auch etwas Verhängnisvolles. Wir haben Glauben so interpretiert, als bestünde er nur darin, das Rechte zu glauben. Doch das ist nicht der Ansatzpunkt des Glaubens. Glaube liegt in erster Linie im Charakter, nicht im Intellekt. Und sowohl im Hebräischen des Alten als auch im Griechischen des Neuen Testaments weisen die Worte für Glauben in erster Linie und vor allem anderen auf Loyalität und Hingabe hin. Die dazugehörigen intellektuellen Lehren und Doktrinen sind sekundär. Ich denke, der Heilige Geist macht uns in diesem Zusammenhang unter anderem deutlich, dass wir die eigentlichen Absichten und Ziele Gottes verpassen, wenn wir unser Denken nicht verändern. Der Glaube hat eine intellektuelle Komponente, aber sie ist zweitrangig. Sie steht nicht an erster Stelle. Wenn ich das Ganze vom Linguistischen her betrachten möchte, würde ich sagen, dass die Bedeutung dieses Wortes besser durch den Begriff Treue als durch den Begriff Glauben wiedergegeben wird. Es ist ein Widerspruch in sich, von einem untreuen Gläubigen zu sprechen. Auch wenn es in unseren Gemeinden diese Art von Gläubigen, in Anführungszeichen, in Hülle und Fülle gibt. Man kann sich nicht auf sie verlassen, sie sind nicht zuverlässig, sie wissen nicht, was Hingabe und Verbindlichkeit bedeutet, aber sie bezeichnen sich als Gläubige. Nach biblischem Standard ist dies eine unkorrekte Verwendung dieses Worts. Wir machen nun weiter in Kapitel 3, Vers 2 bis 6. Hier folgt nun der zweite Vergleich. Ich denke, wir sagten schon ganz am Anfang, dass es insgesamt 7 Vergleiche bzw. Gegenüberstellungen sind. Und das ist nun der zweite. Der erste war der Vergleich zwischen Jesus und den Engeln. Ihr erinnert euch? Der zweite ist nun der Vergleich zwischen Jesus und Mose. Es werden diese Vergleiche angestellt, weil die reale Gefahr bestand, dass speziell diese Gläubigen keinen großen Unterschied mehr zwischen Jesus und den Engeln oder Jesus und Mose sahen. Bemerkenswert am Umgang Gottes mit Mose ist in meinen Augen, dass Gott, Mose sagte, er werde derart markante Zeichen und Wunder wirken, dass Israel Mose allezeit fürchten und respektieren würde. Und genau so war es dann auch. Man kann sich mit jüdischen Atheisten unterhalten und stellt dennoch fest, dass sie Hochachtung für Mose zeigen. Die Empfänger des Hebräerbriefs liefen Gefahr, Jesus praktisch auf die Ebene Moses herunterzuziehen. Mit Hilfe dieses zweiten Vergleichs soll nun die Einzigartigkeit und die Vormachtstellung Jesu im Vergleich zu Mose aufgezeigt werden. Ich lese die Verse und übersetze sie dabei direkt aus dem Griechischen. Vers 2 bis 6. Hier heißt es über Jesus, der dem treu war, der ihn bestellt hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit für würdig erachtet worden als Mose, insofern der, der das Haus erbaut hat, größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. Der aber alles erbaut oder zubereitet, ist Gott. Und Mose war, das Wort war muss man hier einfügen, und Mose war einerseits in seinem ganzen Hause als ein Diener treu, zum Zeugnis für das, was später, in Zukunft, verkündigt werden sollte. Christus hingegen als ein Sohn über sein Haus. Halten wir hier kurz inne. Es handelt sich hierbei um ein Zitat aus 4. Mose 12, 7. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie eine sehr kurze Passage im Alten Testament zur Grundlage von etwas sehr Wichtigem im Neuen Testament wird. Wir müssen uns kurz den Hintergrund von 4. Mose 12, 7 ansehen. Miriam und Aaron hatten Mose kritisiert, weil dieser eine dunkelhäutige, nicht israelitische Frau geheiratet hatte. Die Folge war, dass Miriam mit Aussatz geschlagen wurde. Eine wirklich ernste Warnung davor, die Diener Gottes zu kritisieren, und ich persönlich glaube, dass der Herr das Ganze heute noch genauso sieht. Deshalb kam Gott in einer Wolkensäule herab, um zu Aaron und Miriam zu sprechen, und er sagt in Vers 6, »Hört doch meine Worte! Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einem Gesicht zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus.« Das ist das Zeugnis, das der Herr selbst über Mose ablegt. Mose ist in einer anderen Kategorie als alle anderen damaligen Führer Israels. Er ist treu im ganzen Haus Gottes. Es wirft sich wirklich die Frage auf, ob man es sich wünschen soll, von Gott als lobenswert und vorbildlich ausgesondert zu werden. Denn es hängt ja so viel damit zusammen. Auch Hiob wurde von Gott als Vorbild, als lobenswertes Vorbild ausgesondert und dargestellt. Und Hiob widerfuhren ab diesem Zeitpunkt viele unangenehme Dinge. Als Missionar habe ich eines festgestellt. Wenn man in den schillerndsten Farben davon berichtet, was der Herr im Leben einer bestimmten Person, die zum Herrn gekommen ist, getan hat, werden sich alle Mächte Satans gegen diese Person zusammentun. So etwas ist eigentlich unfair dieser Person gegenüber. Ich denke sogar, dass einige Leute derart unter Druck kamen, weil Missionare Berichte über grandiose Bekehrungen verfassten, so dass sie diese Bekehrten letztendlich sogar wieder verloren. Ich sage das nur am Rande. Ich habe dem Herrn gesagt, ich möchte gerne seine Zustimmung, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich alles, was damit einhergeht, ertragen könnte. Beachtet in diesem Zitat aus 4. Mose 12 den einen Satz, Mose ist treu in meinem ganzen Haus. Doch der Autor des Hebräerbriefs sagt, Mose war treu, aber als Diener im Haus. Der Unterschied liegt darin, dass Christus der Sohn ist, dessen Familie es ist. Ihr dürft dabei nicht vergessen, dass sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen mit dem Wort Haus in erster Linie eine Familie gemeint ist und erst in zweiter Linie der Ort, an dem diese Familie lebt. Wir haben diese Reihenfolge umgedreht und verstehen unter einem Haus zunächst einmal den Ort, an dem Menschen wohnen. Doch vom Biblischen her sind das Haus die Menschen, die an diesem Ort wohnen. Ein Haus besteht aus Menschen. Es ist eine Familie. Man findet beide Verwendungen des Wortes, doch die Deutung von Haus als Familie ist die primäre Bedeutung. Das ist also der Kern dieses recht kurzen Vergleichs zwischen Jesus und Mose. Nun kommen wir zu einem sehr bemerkenswerten und wichtigen Vers Hebräer 3,6, der zweite Teil des Verses, auf den ich eingehend zu sprechen kommen möchte. Das ist so ein Satz, den man ohne weiteres überlesen und dessen Bedeutung man ignorieren könnte. Hier heißt es über Christus als Sohn über sein Haus oder seine Familie, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir. Dieses Wort wenn ist ein sehr nachdrückliches wenn, wenn wir unser Vertrauen bzw. unsere Freimütigkeit, eigentlich heißt es unsere Redefreiheit, und das Rühmen unserer Hoffnung standhaft bis zum Ende festhalten. In eurer Studienhilfe Seite 28 seht ihr, dass hier zum ersten Mal das Wort Freimütigkeit erscheint. In Klammern habe ich geschrieben griechisch Paresia. Dieses Wort war ursprünglich ein politisches Wort. Es wird im klassischen Griechisch ganz speziell im Zusammenhang mit der Stadt Athen verwendet. Athen war stolz auf etwas, das uns verfassungsmäßig garantiert ist, nämlich Redefreiheit. Niemand konnte dich davon abhalten, das zu sagen, was du sagen wolltest, vorausgesetzt, du verstößt damit nicht gegen ein paar grundlegende Regeln. Und genau dieses Wort steht hier. Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass wir es zwar vermutlich mit Vertrauen oder Freimütigkeit übersetzen müssen, dass hier aber eine Freimütigkeit gemeint ist, die sich in der Rede ausdrückt. Wenn du deine Redefreiheit verlierst, verlierst du deine Rechte als Kind Gottes und als Bürger des Himmels. Auch die anderen Worte in diesem Satz unterstreichen dies, das Rühmen unserer Hoffnung. Ist es nicht falsch, sich zu rühmen? Nun, das kommt darauf an. David sagte, meine Seele rühme sich des Herrn. Diese Art, sich zu rühmen, ist richtig, und es kann gar nicht genug davon geben. Ich denke, als Christen haben wir die Pflicht, uns noch viel mehr des Herrn zu rühmen, als wir es bislang tun. Denn die Diener des Teufels rühmen sich die ganze Zeit. Die Atmosphäre ist voll davon, dass sich die Diener des Teufels ständig in gottloser Weise rühmen. Ob wir Gottes Familie bleiben, hängt davon ab, ob wir unser Rühmen und unsere Redefreiheit festhalten. Das ist ein sehr ernster Gedanke, wenn der Teufel dich zum Schweigen bringt und dich davon abhält, deinen Glauben und deine Hoffnung freimütig zum Ausdruck zu bringen, bist du im Grunde im Begriff, deine Rechte und dein Erbe als Kind Gottes zu verlieren. Ich denke, einige von euch verstehen nun, warum sie sich manchmal so schwer tun, ihren Glauben kühn auszudrücken. Wenn dich der Teufel davon abhalten kann, hat er dich um dein Erbe betrogen und du bist im Begriff, deine Rechte zu verlieren. Beachtet auch diese Formulierung bis zum Ende, die mehrmals auftaucht. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, auszuharren und durchzuhalten. Wenn wir also unsere Position in der Familie Gottes behalten wollen, wird von uns verlangt, dass wir unsere Freimütigkeit, unser Rühmen über Gott bis zum Ende standhaft festhalten. Schlagen wir hierzu Jakobus 5,11 auf. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und den Ausgang des Wirkens des Herrn habt ihr gesehen. Wo hier Ausgang steht, heißt es im Griechischen einfach nur das Ende. Ich möchte auf Folgendes hinaus. Für den Herrn ist das Ende entscheidend. Gott tut vieles, was wir erst dann schätzen oder begreifen, wenn wir das Ende gesehen haben. Doch bis wir ans Ende gekommen sind, müssen wir unser Rühmen und unsere Freimütigkeit festhalten, diesen freien, ungehinderten Ausdruck unseres Glaubens. Das ist wirklich ein Schlüsselvers. Und das ist also die Bedingung, die erfüllt werden muss, damit wir uns unsere Position als Familie Gottes bewahren. Nun kommen wir zu Hebräer 3,7, der zweiten Bibelstelle, die eine Warnung enthält. Ihr könnt das auch in der Studienhilfe lesen. Es ist eine recht lange Passage, die von Vers 7 bis zum 13. Vers des 4. Kapitels reicht. 26 Verse und somit ein recht langer Abschnitt dieses Briefs. Ich habe bereits gesagt, dass dieser Brief mehr ernste Warnungen enthält als alle anderen biblischen Schriften. Das hier ist eine Warnung vor Unglauben. Ich denke, es gibt unter uns niemanden, der sich dieser Warnung nicht stellen müsste. Ich zumindest muss mich dieser Warnung stellen. Vor einiger Zeit dienten Ruth und ich in England. Ich hatte das eigentlich gar nicht vorgehabt, aber gleich zu Anfang meiner Lehre leitete ich die Versammlung an, gemeinsam die Sünde des Unglaubens zu bekennen, darüber Buße zu tun, sich davon abzukehren, um Vergebung zu bitten und stattdessen unseren Glauben zu bekräftigen. Ich denke, heute gibt es im Leib Christi mindestens genauso viel Unglauben wie zu jener Zeit, die hier beschrieben wird, in Israel. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, heute gibt es mehr Unglauben als damals in Israel, aber das ist nur meine eigene subjektive Einschätzung. Diese Warnung beruht auf einer weiteren alttestamentlichen Passage, nämlich Psalm 95, 7 bis 11. Ich werde nicht die Stelle im Alten Testament aufschlagen, sondern wie gehabt das Zitat aus dem Stegreif übersetzen. Das Zitat geht bis Hebräer 3, 11. Es beginnt mit dem Wort deshalb und stellt einen Bezug zum Vorhergesagten her. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Das ist sehr wichtig, denn wir haben im Grunde ja nur einen Psalm vorliegen. Vielleicht schlagen wir doch kurz Psalm 95 auf. Dort steht nämlich nichts vom Heiligen Geist. Psalm 95 ab Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Seht ihr, da steht nichts vom Heiligen Geist. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass der Heilige Geist der Autor der gesamten Schrift ist. Das ist eine sehr klare Aussage eines neutestamentlichen Autors, die darauf hinweist, dass sie den Heiligen Geist als Autor der alttestamentlichen Schrift anerkannten. Hierzu noch ein weiteres Beispiel, Matthäus 22, 31 und 32. Ihr könnt den Finger nun aus Psalm 95 nehmen. Jesus hat es hier mit den Sadduzäern zu tun, und das waren Leute, die das Übernatürliche im Grunde kategorisch ausgeschlossen hatten. Sie glaubten nicht an Engel, nicht an Geister, nicht an die Auferstehung der Toten. Sie machten eine rein naturalistische Art von Moral zu ihrer Religion. Jesus tadelt sie von der Schrift her, von den fünf Büchern Mose, also der Tora her, die zur damaligen Zeit die unbestrittene Autorität für das jüdische Volk war. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Wir müssen hierzu noch eine andere Stelle aufschlagen, 2. Mose 3, 6. Hier erscheint der Herr Mose im brennenden Dornbusch und er sagt in Vers 5, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Zu wem sprach Gott? Zu Mose. Doch als Jesus diese Stelle zitierte, sagte er 1500 Jahre später zu den Menschen seiner Zeit, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott? In den Augen Jesu war das also nicht nur ein historisches Ereignis gewesen. Vielmehr war es das lebendige Wort Gottes, das 1500 Jahre später immer noch mit Autorität zum Volk Gottes sprach. An beiden Passagen, an den Worten Jesu und an den Worten des Autors des Hebräerbriefs sehen wir, dass für Jesus selbst, wie auch für die Autoren des Neuen Testaments, das Alte Testament das Produkt des Heiligen Geistes war. Es hatte in sich die Autorität Gottes, des Heiligen Geistes. Es gibt noch viele andere Stellen, die man hier zitieren könnte, um das zu erhärten. Das ist wichtig, denn wir haben es nicht selten mit Menschen zu tun, die sagen, ja, das Neue Testament ist inspiriert, das Alte Testament jedoch nicht. Ich glaube, dass du das Neue Testament nicht glauben kannst, ohne das Alte zu glauben, denn das Neue Testament erfordert es, dass das Alte Testament wahr ist. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Nun zurück zu Hebräer 3, 7. Wir lesen im Deutschen aus der revidierten Elberfelder Bibel. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, und nun das Zitat, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung, ich denke, Provokation wäre hier das beste Wort, an dem Tage der Versuchung, in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke, also sie sahen, was ich tat, 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht, das ist die Generation, die unter Mose als Erwachsene aus Ägypten herausgekommen waren, und ich sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt, so schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Analysieren wir kurz die Fehler, die Israel machte, denn wir werden hier gewarnt, nicht dieselben Fehler zu machen. Wir werden auch daran erinnert, dass es der Heilige Geist ist, der das sagt. Ich habe in der Studienhilfe die 5 aufeinanderfolgenden Fehler Israels aufgelistet. Erstens, sie haben Gottes Stimme nicht gehört. Zweitens, da sie Gottes Stimme nicht hörten, verhärteten sie ihre Herzen. Drittens, sie haben Gott versucht. Viertens, ihre Herzen gingen fortwährend in die Irre. Fünftens, sie erkannten Gottes Wege nicht. Schlagen wir kurz Psalm 103, 7 auf. Er, der Herr, tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Es besteht ein wichtiger Unterschied zwischen dem, dass man die Taten Gottes sieht und die Wege Gottes kennt. Der einzige, von dem es hier heißt, dass er die Wege Gottes erkannte, war Mose. Alle Israeliten sahen seine Taten, nur Mose verstand seine Wege. Jene, die seine Wege nicht verstanden, gingen zugrunde. Ich habe überhaupt nicht die Absicht, hier irgendwie ernst oder grimmig zu wirken. Ihr würdet überrascht sein, wenn ihr in mich hineinsehen könntet. Ich möchte nicht grimmig wirken, aber alles, was wie unter einem Druck aus mir herauskommt, kommt viel grimmiger heraus, als ich es eigentlich beabsichtige. Und ich denke, das ist der Heilige Geist. Ich hoffe es. Ich möchte nicht, dass ich das bin. Aber ich möchte euch eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass es innerhalb der charismatischen Bewegung unzählige Christen gibt, die zwar die Taten Gottes sehen, aber nie seine Wege verstehen? In welche Kategorie würden sie fallen? In dieselbe wie diese Menschen hier. Wisst ihr, Charismatiker haben es so an sich, dass sie großes Interesse für dramatische Dinge zeigen. Ich tue das auch. Ich liebe es, wenn dramatische Dinge geschehen. Aber das allein reicht nicht. Wenn das alles ist, gehst du am Wesentlichen vorbei und du kannst dir über eins sicher sein, du wirst nie in die Ruhe Gottes eingehen. Ich möchte euch auf etwas hinweisen, das für mich persönlich von außerordentlicher Bedeutung ist. Die Stimme Gottes zu hören, ist die entscheidende Voraussetzung dafür, um zu Gottes Volk zu gehören. Wer Gottes Stimme nicht hört, wird am Wesentlichen vorbeigehen. Ich möchte einige Schriftstellen herausgreifen, die ihr auch in eurer Studienhilfe findet. Sie alle weisen auf diese elementare Grundvoraussetzung hin, die für jede Phase der Heilsgeschichte gilt. Es ist durch die ganze Bibel hindurch immer wieder dasselbe. Beginnen wir mit 2. Mose 15, 26. Der Herr spricht zu Mose. Und wenn du körperliche Heilung brauchst, möchte ich dir sagen, dass du hier die elementare Grundvoraussetzung dafür findest, um von Gott Heilung zu empfangen. Ich persönlich verbrachte im Zweiten Weltkrieg ein Jahr ununterbrochen in Militärkrankenhäusern in Ägypten und ich kam an den Punkt, an dem mir klar war, dass, wenn mich jemand heilen würde, es Gott sein müsste. Ich glaubte der Bibel. Ich hatte den Eindruck, dass sie Heilung für mich bereit hätte, wenn ich sie verstehen würde. Ich studierte die Bibel, um herauszufinden, wie ich Heilung empfangen könnte. Nach einem Jahr im Krankenhaus kam ich zu folgender Schlussfolgerung: Die elementare biblische Grundvoraussetzung, um vor Gott Heilung zu empfangen, besteht darin, seine Stimme zu hören. 2. Mose 15, 26. Wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Oder ich bin der Herr, dein Heiler, ich bin der Herr, dein Arzt. Was ist die erste Anforderung? Wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst. Ich sagte schon mehrmals, dass hier im Hebräischen das Wort hören zweimal hintereinander vorkommt, also wenn du hörend auf die Stimme des Herrn hörst. Als ich im Krankenhaus lag und das herausfand, fragte ich den Herrn, was heißt es, hörend zu hören? Ich denke, der Herr gab mir folgende Antwort: Du hast zwei Ohren, ein linkes und ein rechtes. Hörend hören heißt, mit beiden Ohren auf mich zu hören. Das möchte ich euch empfehlen. So oft hören wir mit einem Ohr auf Gott und mit dem anderen Ohr auf irgendeine andere Stimme. Aber um richtig hören zu können, muss unsere Aufmerksamkeit ungeteilt sein. Wenn wir hören, müssen wir außerdem tun, was in seinen Augen recht ist. In der nächsten Anforderung geht es wieder um das Ohr, wenn du seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst. Von den hier genannten vier Anforderungen geht es bei zweien um das Ohr. Das Ohr ist das Tor zur Heilung für die menschliche Persönlichkeit. Was du mit deinen Ohren anfängst, entscheidet vermutlich darüber, was du im Bereich Heilung und Gesundheit erlebst. Wir lesen nun noch 2. Mose 19,5. Der Herr trägt Mose auf, was er den Kindern Israels vorlegen soll, sobald sie am Berg Sinai angekommen wären. Vers 5. Und nun, wenn ihr meiner Stimme gehorcht und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Es ist ganz einfach. Was sagte Gott? Zwei Dinge. Gehorcht meiner Stimme und haltet meinen Bund. Ohne Gottes Stimme zu hören, kannst du keins der beiden anderen Dinge tun, da du nicht weißt, was du tun sollst. Gehen wir kurz zu 5. Mose 28. Hier taucht dieselbe Formulierung auf wie in 2. Mose 15, 26. Doch leider werden sie in unseren Bibeln oft unterschiedlich wiedergegeben. Hier in 5. Mose 28, 1 heißt es, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst. Doch am Rand steht oft die Alternativübersetzung, wenn du auf die Stimme des Herrn genau hörst. Das ist der Schlüssel. Wenn du auf die Stimme des Herrn deines Gottes genau hörst. Vers 2. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst. Er sagt es zweimal. Anscheinend misst er dem einiges an Bedeutung bei. Das ist der Schlüssel zu allen Segnungen. Wenn du dir die Segnungen in 5. Mose 28 vor Augen führst und sie aber dann nicht willst, dann fehlt es dir gelinde gesagt an Erkenntnis. Worauf sind nun die Flüche zurückzuführen, die ab Vers 15 aufgeführt werden? Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst. Wörtlich heißt es jedoch, auf die Stimme des Herrn nicht hörst. Dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Das ist der Scheidepunkt. Auf der einen Seite sind zahllose Segnungen, auf der anderen Seite unzählige Flüche. Was ist der Scheidepunkt? Auf die Stimme des Herrn hören oder nicht hören. Ich möchte noch eine sehr interessante Stelle aufschlagen, die sich ebenfalls mit diesem Thema befasst. Der Herr sagt in Jeremia 7, 22 zu Israel: Denn ich habe nicht mit euren Vätern darüber geredet und ihnen nichts geboten über das Brandopfer und das Schlachtopfer an dem Tag, da ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Das stimmt, das geschah erst etwa 2 Monate, nachdem sie aus Ägypten herausgeführt worden waren. Es ist wichtig zu sehen, dass sie nicht durch das Gesetz aus Ägypten befreit wurden. Sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten, hört auf meine Stimme. Dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Das ist eine denkbar einfache Aussage darüber, was es heißt, zu Gott zu gehören. Hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ohne diese erste Bedingung kann diese Beziehung nicht existieren. Hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein. Dann noch eine Stelle aus dem Neuen Testament. Johannes 10, 27, Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist für mich der einfachste Kommentar darüber, was es heißt, Christ zu sein. Seine Stimme hören und ihm folgen. Wenn du seine Stimme nicht hörst, kannst du ihm nicht folgen. Das ist keine Frage der Konfession, da geht es nicht um katholisch oder protestantisch oder baptistisch oder sonst etwas. Meine Schafe hören fortwährend meine Stimme. Dieser Satz steht in der Verlaufsform der Gegenwart. Meine Schafe hören fortwährend oder regelmäßig meine Stimme und indem sie meine Stimme hören, folgen sie mir. Wenn jemand geistliche oder körperliche oder finanzielle Probleme hat, würde ich sagen, dass in mindestens 50% aller Fälle das eigentliche Problem darin besteht, dass man nicht auf die Stimme Gottes hört. Und Gott lässt dich vielleicht in deinen Problemen, bis du auf seine Stimme hörst. Vielleicht wäre es gut, wenn du aufhören würdest, dir über dein Problem Sorgen zu machen und anfangen würdest, auf Gott zu hören. Zum Hören der Stimme Gottes gehört noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Römer 10, 17. so kommt der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort Christi oder das Wort Gottes. Wie kommt der Glaube? Durch das Hören des Wortes Gottes. Im Griechischen steht hier für Wort Rhema. Mit Rhema ist das lebendige, persönliche, direkte Wort Gottes gemeint. Es heißt nicht nur die Bibel zu kennen, sondern die Stimme Gottes zu hören. Als ich ein Jahr lang ununterbrochen in Militärkrankenhäusern war, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal so lange im Krankenhaus war, aber es kommt einem wirklich sehr lang vor, lag ich so in meinem Bett und ich sagte zu mir, ich weiß, dass Gott mich heilen könnte, wenn ich Glauben hätte. Aber dann sagte ich immer dazu, aber ich habe keinen Glauben. Jedes Mal, wenn ich das sagte, war ich, wie John Bunyan es formuliert, im finsteren Tal der Verzweiflung. Einmal saß ich aufrecht im Bett und sagte mir, ich habe keinen Glauben. Meine Bibel war in Römer 10 aufgeschlagen und mein Blick fiel auf diesen Vers, Vers 17, so kommt der Glaube. Ich war wie elektrisiert, das war ein Lichtstrahl in der Dunkelheit, der Glaube kommt. Wenn du keinen hast, kannst du welchen bekommen, er kommt. Wie kommt er? Durch das Hören des Wortes Gottes. Ich beschloss, Gottes Wort zu hören, bis der Glaube kommen würde. Ich tat es und er kam. Etwa 8 Monate später verließ ich das Krankenhaus und hatte jede weitere medizinische Behandlung abgelehnt und gesagt, ich würde einzig und allein auf Gott vertrauen. Das ist nicht leicht, vor allem nicht in einem Sanitätsbereich der britischen Armee. Ich wurde dafür fast in eine Nervenheilanstalt gesteckt, aber ich hörte auf die Stimme Gottes, der Glaube kam und ich wurde geheilt. Werfen wir nun einen Blick auf die Studienhilfe, Seite 29 Mitte. Wir lesen, dass hier zum ersten Mal das Wort Ruhe erscheint. Es kommt zwischen diesem Vers und Kapitel 4, Vers 13 12-mal vor. Deshalb ist das Thema Ruhe ohne Zweifel ein zentrales Thema dieses Abschnitts des Hebräerbriefs. In meiner Einführung erläuterte ich, dass im Hebräerbrief im Wesentlichen 3 Worte das Ziel oder die Bestimmung unseres Lebens beschreiben. Ruhe, Erbe, Vollendung. Ich wies auch immer wieder darauf hin, dass der ganze Brief nach vorne und nach oben hin ausgerichtet ist, so dass wir fortwährend auf ein Ziel hingewiesen werden, das wir Gottes Willen zufolge erreichen sollen. Und vor allem diese 3 Worte beschreiben unser Ziel. Ruhe, Erbe und Vollendung oder Reife oder Vollständigkeit. Hier erscheint auch zum ersten Mal das Wort Schwören. Das passende Hauptwort dazu ist Schwur. Wenn Gott etwas ganz besonders nachdrücklich sagen und hervorheben möchte, wenn er unbedingt will, dass wir wissen, dass er es auch so meint, wie er es sagt, sagt er es nicht nur, sondern bekräftigt es mit einem Schwur. Das wird später in diesem Brief noch erklärt. Vor kurzem teilte mir ein Bruder einen recht interessanten Gedanken mit. Hier hält Gott es für nötig, etwas besonders zu bekräftigen. Eigentlich ist die Sache ohnehin klar, wenn Gott es sagt, ob er es noch ausdrücklich unterstreicht oder nicht. In gewissem Sinne geschieht das deshalb um unseret und nicht um seinetwillen. Wenn Gott bestimmte Dinge unterstreicht, könnte es auch in unserer Beziehung zu Gott für uns zu bestimmten Zeiten angemessen sein, etwas zu betonen oder zu unterstreichen, dem wir besondere Bedeutung beimessen und dem wir uns verpflichten. Der Bruder sagte, eine biblische Art und Weise, das zu tun, sei ein Schwur oder ein Gelübde.